SRF 3.
Fake News rund um das Coronavirus. Die verbreiten sich schneller als das Virus selbst und bereiten Fachleuten deshalb Sorgen. Der möglicherweise einzige Mitwissende, der noch im Amt ist, rund um die Krypto-Affäre, rückt Markus Seiler, der Generalsekretär des Außendepartements, in den Fokus. Und dann künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen. Die EU-Kommission möchte klare Gesetze und macht damit die Branche nervös. Das ist Info 3 heute Abend mit Nina Gigax. 8 Knoblauchzehen auf 7 Tassen Wasser. Das heilt eine Infektion mit dem Coronavirus. Stimmt nicht, natürlich. Und doch kursieren genau solche Rezepte in den sozialen Medien und machen Ärztinnen und Pflegern das Leben schwer. Fake News würden sich schneller verbreiten als das Virus an sich, sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie geht deshalb nun gegen solche Falschinformationen vor. Ich habe Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel gefragt, wie groß denn das Problem sei.
Ja, das ist riesig, ehrlich. Also wenn man auf Twitter zum Beispiel den Hashtag Covid-19 eingibt, also den Namen der Krankheit, dann sind 95, vielleicht sogar 98% von dem, was man da zu lesen bekommt, schlicht falsch, voller Verschwörungstheorien, voller falscher Annahmen und Gerüchte. Und gleichzeitig, das ist das Paradox bei der ganzen Sache, ist Twitter auch für mich die Quelle für schnelle, gute Informationen. Also morgens früh gucke ich als erstes auf Twitter nach. Und ich folge ganz vielen Fachleuten auf Twitter, aber eben, das geht nur noch direkt über deren Accounts, nicht mehr über Hashtags, weil man da wirklich überschwemmt wird von falschen Dingen.
Also irgendwie paradox, Fake News gibt es ja schon lange und das hier ist ja nicht die erste Epidemie. Hat denn das nun eine neue Qualität?
Also die Journalisten, die schon länger über Epidemien berichten, sagen, so heftig war es noch nie. Also jeder Post, den sie auch absetzen, wird von Trollen beantwortet. Jede Information wird sofort in Zweifel gezogen. Ich habe da auch schon einige Stoßseufzer gelesen, wie viel Zeit das frisst, sich darum zu kümmern.
Vielleicht anders gefragt, weshalb sind Fake News im Zusammenhang mit einer Epidemie denn besonders problematisch?
Naja, Information ist eigentlich alles, wenn es darum geht, eine Epidemie aufzuhalten. Das Verhalten der Menschen entscheidet ja mit darüber, ob ein Virus sich ausbreitet oder nicht. Information, welches Verhalten hilft und welches nicht, die muss also irgendwie an die Leute kommen. Wenn die WHO oder andere Fachleute mit ihrer Information aber nicht mehr durchdringen, weil gleichzeitig so viel Falsches kursiert, dann ist das schlimm.
Die WHO, die geht ja jetzt direkt auf die Social-Media-Unternehmen zu, Facebook, Google, Pinterest und Co. Hätten die Fachleute aber nicht eigentlich anderes zu tun?
Ja, doch, das ist ja das Problem. Die Fachleute hätten genug anderes zu tun, aber es ist auch klar, dass sie da handeln müssen.
Und zum Schluss noch die Frage, welche Rolle spielt in diesem ganzen Kuchen von Fake News die Informationspolitik der chinesischen Regierung?
Ja, natürlich hilft das nicht gerade, dass man den Eindruck haben kann, dass Chinas Regierung nicht alles sagt, was sie weiß. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Blogger, das war ganz am Anfang, der sagte, er hätte da Informationen, die seien durchgesickert über die wahren Infektionszahlen. Wenn man sich ein bisschen auskannte, wusste man aber, die Zahlen, die waren längst bekannt. Das war eine Schätzung von Londoner Forschern. Aber eben vor dem Hintergrund, dass Chinas Regierung undurchsichtig wirkt, konnte sich der Blogger natürlich ganz anders aufspielen. Und was noch dazu kommt, das trifft die Menschen in China viel mehr als uns. Die sind ja ein Stück weit wirklich auf solche privaten Informationen angewiesen. Das feuert das Ganze sicher noch an. Aber insgesamt, glaube ich, gäbe es das Problem auch dann, wenn Chinas Regierung super, super transparent wäre. Es ist einfach ein Phänomen unserer Zeit.
Sagt Katrin Zöfel aus der SRF Wissenschaftsredaktion. Um das Coronavirus geht es nun auch in den Nachrichten mit Dominik Rolli. Die Organisatorinnen des Genfer Autosalons ergreifen Vorsorgemaßnahmen.
Man wolle jegliches Risiko im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeiden, heißt es in einer Mitteilung. Aussteller aus den Risikogebieten in Asien müssten dafür sorgen, dass ihr Personal in den 14 Tagen vor Ankunft in der Schweiz die erforderlichen Kontrollen bestanden habe. Während des Salons selbst werde es verstärkte Maßnahmen zur Reinigung und Desinfektion geben. Der Genfer Autosalon findet vom 5. bis 15. März statt. Erwartet werden rund 600'000 Besucherinnen und Besucher. 4 Monate nach der Präsidentenwahl in Afghanistan hat die Wahlkommission das offizielle Ergebnis bekannt gegeben. Der bisherige Präsident Ashraf Ghani wurde demnach für eine zweite Amtszeit gewählt. Er erhielt den Angaben zufolge 50,64% der Stimmen. Die Wahl in Afghanistan hatte Ende September stattgefunden. Danach gab es Verzögerungen bei der Bekanntgabe des Resultats wegen technischer Probleme und Vorwürfen der Wahlfälschung. In Sachen Steuern kamen Digitalkonzerne wie Google und Facebook in den vergangenen Jahren gut weg, zum Missfallen einiger Länder. Neben Frankreich, Großbritannien und Italien will nun auch Spanien eine eigene Digitalsteuer einführen. Die Regierung in Madrid hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf verabschiedet. Von der zusätzlichen Besteuerung von Internetkonzernen erwartet die spanische Regierung jährliche Mehreinnahmen von knapp 1 Milliarde Euro. Auch die OECD plant, das Steuersystem anzupassen. Digitalkonzerne sollen künftig dort Steuern zahlen, wo ihre Nutzer sind und nicht an ihren steuergünstigen Firmenstandorten.
Info 3 Abend.
Wer hat wann was gewusst? Diese Frage stellt sich nach den Enthüllungen rund um die Krypto AG, die jahrzehntelang als Tarnfirma für ausländische Geheimdienste von der Schweiz aus geschäftet hat. Von den bisher genannten potenziellen Mitwissenden der offiziellen Schweiz sind fast alle pensioniert. Einer aber ist noch im Amt und das in entscheidender Position. Markus Seiler, der Generalsekretär des Außendepartements. Priscilla Imboden.
Markus Seiler war vor seiner Tätigkeit als Generalsekretär von Ignazio Cassis, Chef des Nachrichtendienstes des Bundes. Dort spielte er in einer Affäre rund um den Spion Daniel M. eine fragwürdige Rolle. Der Nachrichtendienst hatte diesen damit beauftragt, deutsche Steuerbehörden auszuspionieren, um herauszufinden, von wem sie Schweizer Bankdaten erhalten hatten. Die Aktion war ein Flop und flog zudem auf, was zu einer Untersuchung der Geschäftsprüfungsdelegation führte. Der damalige NDB-Chef Markus Seiler spielte Politikern Falschinformationen zu, um die Spionageaktivität zu legitimieren. Der grüne Sicherheitspolitiker Balthasar Glättli war einer der Adressaten.
Seit diesem Moment bin ich nicht mehr nur gut und vertrauensvoll auf Herrn Seiler zu sprechen.
Die Untersuchung kam zum Schluss, dass die Spionagetätigkeit illegal war. Geheimdienstchef Markus Seiler stellte sich auf den Standpunkt, dass er nichts davon gewusst hatte. Die Geschäftsprüfungsdelegation konnte ihm nichts nachweisen, kritisierte ihn aber wegen, Zitat, mangelnder Führungsverantwortung. Das blieb für Seiler ohne Folgen. Rechtzeitig holte Bundesrat Ignazio Cassis seinen FDP-Parteikollegen ins Außendepartement. Dort beschränkt sich Seiler nicht auf die übliche Rolle des Generalsekretärs, nämlich die Geschäfte des Departements zu koordinieren. Markus Seiler prägt die Politik mit. Der einflussreiche Generalsekretär und ehemalige Geheimdienstchef gerät nun aber in eine ungemütliche Lage. Egal, ob Seiler wusste oder nicht wusste, dass die Zuger Firma Crypto AG in eine weltweite Bespitzelungsaktion für die CIA verwickelt war, sei das problematisch, findet SVP-Außenpolitiker Roland Reno Büchel.
Ja, es ist natürlich ein Problem, wenn die Leute gewusst haben, was passiert ist und nichts gemacht haben. Es ist aber auch ein Problem, wenn er nichts gewusst hat, dann muss man sich über die Fähigkeit der Person natürlich Fragen stellen. Das ist immer so.
Markus Seiler selber nimmt keine Stellung dazu und gibt keine Interviews. Sein Parteikollege, FDP-Außenpolitiker Hans-Peter Portmann, geht davon aus, dass er im Bild war.
Ich gehe davon aus, dass ein Chef des Nachrichtendienstes sehr, sehr viel weiß und auch sehr viel weiß, das immer grenzgängig ist. Und es ist auch so, dass er nicht verpflichtet ist, alles zu melden.
Die Frage stelle sich, ob Seiler als Nachrichtendienstchef verpflichtet gewesen sei, die Spionagetätigkeiten der Crypto AG seinen Vorgesetzten zu melden. Wenn nicht, sei ihm nichts vorzuwerfen, so Portmann. Markus Seiler wird wohl vor der Geschäftsprüfungsdelegation Red und Antwort stehen müssen über das, was er wusste oder nicht wusste. Ob dabei Licht in die Angelegenheit kommt, steht auf einem anderen Blatt.
Info 3 Abend.
Gesichter erkennen, Drohnen steuern, funktionieren wie ein Mensch. Das kann künstliche Intelligenz. Und damit kann man Gutes tun, zum Beispiel mit Drohnen über Katastrophengebiet Hilfspakete abwerfen. Mit künstlicher Intelligenz kann man aber auch Schlechtes tun. Die Drohne kann zum Beispiel Angriffsziele identifizieren. Um das zu verhindern, braucht es Gesetze, sagt die EU-Kommission. Und das wiederum macht Technologiefirmen nervös. Samuel Emich.
Eine Regulierung für künstliche Intelligenz, das kündete die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem Antritt letzten November an. Da läuteten die Alarmglocken bei den Tech-Konzernen. Liam Benham, Cheflobbyist von IBM in Brüssel, sagte vor ein paar Tagen:
Es weckt gewisse Befürchtungen, dass die EU bei der künstlichen Intelligenz dasselbe macht wie bei der Datenschutzgrundverordnung. Ein sehr umfassendes, pauschales Gesetz, das die Technologie der künstlichen Intelligenz bis ins letzte Detail reguliert.
Die Tech-Konzerne befürchten große Einschränkungen. Sie wollen ein umfassendes Gesetz verhindern. Doch wie? Beim Datenschutz fruchtete der Widerstand der Branche nicht. Bei der künstlichen Intelligenz wählen die Tech-Multis nun einen anderen Ansatz. Kooperation statt Verhindern. Die Chefs aller großen Tech-Konzerne reisten und reisen nach Brüssel, suchen das Gespräch mit den Behörden. Die Message: Okay, macht ein KI-Gesetz, aber bitte eines mit Augenmaß. Mark Hollitscher, Technologieverantwortlicher für Microsoft in der Schweiz, erklärt die Haltung. Man solle ganz spezifische und heikle Anwendungen von KI definieren, zum Beispiel Gesichtserkennung oder der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Medizin.
Diesen engeren Kreis der kritischen Szenarien. Dort muss man sich dann überlegen, ob tatsächlich eben eine staatliche Regulierung über die Schaffung von neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen notwendig ist.
Gesetze zu einzelnen kritischen Anwendungen. Für weniger heikle Anwendungen von künstlicher Intelligenz, zum Beispiel für Sprachübersetzungs-Apps, sollen andere Wege gesucht werden.
Ein Weg ist sicher, indem sich die Unternehmen selbst bindende Prinzipien auferlegen.
Selbstregulierung lautet hier also die Losung. Um ihren guten Willen zu zeigen, haben sich alle großen Tech-Konzerne solche Prinzipien für die KI-Entwicklung auferlegt. Faire, nicht diskriminierende, transparente, sichere Programme versprechen die Tech-Giganten. Und das Lobbying in Brüssel ist offenbar erfolgreich. Erste durchgesickerte Papiere zeigen, die EU fokussiert beim Regulieren auf einzelne KI-Anwendungen. Der IBM-Mann in Brüssel, Liam Benham, ist entsprechend zufrieden.
Ich muss sagen, mein Gesamteindruck ist, dass diese Kommission einen sehr vernünftigen und sehr ausgewogenen Ansatz verfolgt. Das ist zumindest mein erster Eindruck.
So erwartet Benham zuerst einmal eine Auslegeordnung der EU-Kommission zu künstlicher Intelligenz. Morgen Mittwoch soll die präsentiert werden. Ein umfassendes Gesetz für künstliche Intelligenz. Damit rechnet heute niemand mehr.
Wir schauen dem Regen, aber auch der Sonne entgegen. Gleich zuerst noch das Update von der Börse.
Mit den Daten von SIX, der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11.146 Punkten, 0,2% im Minus. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,5%. Der Euro wird zu 1.0619 Franken gehandelt und der Dollar zu 98,11 Rappen. Und das Wetter: am Morgen im Norden zunächst viele Wolken und Regengüsse, am Nachmittag sonnige Phasen und lokal Schneeschauer bei rund 5 Grad.
Info 3 serviert den Info-Apero kompakt und verständlich. Weiterhin großen Radioappetit wünschen Thomas Fuchs, Dominik Rolli und Nina Gigax.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.